Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Alice Greschko. Viel Spaß!
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Willkommen zurück zum New Work Chat. Freue mich sehr, dass Alice heute da ist. Moin!
Hi, freue mich auch da zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist und grüße dich schön von der gefrorenen Ostsee. So langsam taut sie auch auf. Ich hoffe, dir geht's gut heute.
Mir geht's gut, ich fühle mich gut. Ich habe Lust auf endlich wieder ein bisschen Frühjahr und dass vielleicht auch mal dieses Jahr ein bisschen zuversichtlicher und optimistischer wird, als das letzte Jahr war, weil die Vibes waren ja nicht so gut 2025, was Wirtschaft, Politik insgesamt auch so die Stimmung in vielen Betrieben betroffen hat. Und ich finde, das hat man sehr gemerkt.
Ich hoffe, du siehst schon so die ersten Anzeichen, die ersten kleinen Knospen sozusagen. Erkennst du schon was?
Ich würde schon sagen, dass aktuell, vielleicht auch in meinem kleinen Radius, die Thematik KI-Offenheit mehr wird, beziehungsweise ein gewisser KI-Pragmatismus sich auch einstellt und die Dinge, die vor ein paar Jahren vielleicht auch noch mit mehr Angst, mit mehr Skepsis, mit mehr Zögerlichkeit betrachtet wurden, jetzt zunehmend normaler werden. Also ich denke speziell an einfach die Frage, wie kann man Arbeitsleben mit KI vereinfachen?
Ja, cool. Dann lass uns doch mal reinspringen und erstmal klären, wer du so bist und was du so machst. Ich habe ja hier eine Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, die ist ja mittlerweile 12 und spricht hier immer noch das Intro ein und hat dich jetzt auch schon introduced. Und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst.
Genau, ich bin Alice. Ich wohne und lebe seit über 10 Jahren in Berlin. Ich bin eigentlich von Haus aus Politikwissenschaftlerin im Studium und gegenwärtig bin ich als Politikberaterin, Projektleiterin beschäftigt bei der Prognos AG. Ich begleite gerade Kunden im öffentlichen Dienst bei der Frage, wie sich die Zukunft der Arbeit verändert, Transformation der Arbeitswelt und schaue da ganz viel auch auf Kompetenzbedarfe, Weiterbildungsbedarfe und die Frage, wo eigentlich die Reise hingehen wird.
Das passt doch perfekt hier zu diesem Podcast. Vielleicht lernen wir dich aber auch noch ein bisschen besser kennen, wie du so zu diesem Job und zu dieser Aufgabe gekommen bist. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen in deine Story mit reinnehmen. Wo kommst du her? Wie sah dein Weg aus?
Genau, ich bin in Niedersachsen groß geworden und habe dann irgendwann erstmal in Münster studiert und dann ein Auslandsmaster gemacht, auch im Bereich Politik und Wirtschaft. Und im Master bin ich zum ersten Mal der Frage, was ist eigentlich Arbeitswelt so richtig dann begegnet. Also wohl auf privater Ebene. Ich hatte unfassbar große Panik vor dem Einstieg in die Arbeitswelt, weil ich die Generation bin, die auch die Massenarbeitslosigkeit nach der Eurokrise live miterlebt habe. Also ich war in Spanien auch im Studium. Da war die krasse Massenarbeitslosigkeit. Und die Frage so, ist eigentlich Arbeit als dieses Vehikel, uns allen ein besseres Leben zu ermöglichen, ist es das überhaupt noch? Und ich habe mich im Studium mit der Frage befasst, was Arbeit eigentlich in Wirtschaft bedeutet, warum das so ein zentraler Punkt ist. Wir kommen ja alle, oder die meisten von uns kommen nicht dran vorbei, im Leben arbeiten zu müssen oder arbeiten zu dürfen. Und mit dem Studium ging es dann auch durch meine Beratungsstation sehr stark an die Themen Veränderungsmanagement, New Work, Zukunft der Arbeit, bis ich dann vor über 3 Jahren auch bei der Prognos gelandet bin. Und mit den vergangenen Stationen, wie gesagt, von Change Management über KI habe ich auch schon 2019, 2020 als Thema für mich entdeckt. Es bündelt sich jetzt hier alles so ein bisschen.
So bin ich auf dich jetzt auch nochmal gekommen. Ich folge dir auch schon seit einer ganzen Weile, aber du schreibst eben auch in deinem Newsletter darüber. Und so dachte ich mir, Mensch, das sollten wir unbedingt mal hier im Podcast besprechen und dich sollte ich unbedingt mal einladen. Was findest du denn, was ist das Interessante an dem Thema Arbeit und Zukunft der Arbeit? Was beschäftigt dich daran so?
Die hohe Dynamik. Also mich beschäftigt das ist ein Thema, wo du eigentlich mit jedem andocken kannst. Die meisten Menschen haben eine Meinung zum Arbeitsleben. Die meisten Menschen versuchen, etwas aus ihrem Arbeitsleben zu holen. Für manche ist es nur Geld oder sie versuchen, das Geld zu maximieren, was sie über Arbeit erhalten. Für andere hat es eine andere Bedeutung, an vielleicht auch Gemeinschaft in vielen Berufen, gerade wenn man mit älteren Leuten spricht, die mögen es, verankert zu sein in der Community. Für andere ist es wiederum persönliches Wachstum und auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und ich finde, da ist eine unfassbar hohe Dynamik und Weiterentwicklung möglich, wenn man an Arbeitswelt denkt. Und es ist auch gleichzeitig mit viel Druck verbunden. Das heißt, man hat diese Ambivalenz von Arbeit ist eigentlich etwas, was uns Dinge ermöglichen kann, wo wir auch selber uns weiterentwickeln können. Gleichzeitig ist ein krasser Druck an anderer Stelle, weil ne, Wirtschaftskrise und Rezession, Inflation und unfassbar hohe Geschwindigkeit bei technologischen Entwicklungen. Und das macht was mit Menschen. Und da gucke ich gerne rein, was es mit den Menschen macht.
Und das hat uns in Deutschland ganz besonders auch beschäftigt in den letzten Jahren. So ein bisschen auch der Wunsch vielleicht, etwas zu finden, was uns so richtig, richtig ausfüllt und etwas, was uns ganz viel Spaß macht. Da gab es dann auch immer so diese Visual Statements, love what you do and do what you love, oder du kennst sie alle.
Ich bin voll die Generation dafür.
Und dann haben wir diese ganzen New Work-Klischees. Also irgendwie scheint da ja auch so ein gesellschaftlicher Wunsch oder so eine Sehnsucht drin zu liegen. Können wir irgendwas finden, was mehr ist als nur Zeit gegen Geld?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, der Wunsch ist da schon auch da, sein Leben wertvoll zu gestalten. Das kann ja auch vieles bedeuten, sein Leben wertvoll zu gestalten, aber ich bin genau die Generation, die vor 10, 15 Jahren irgendwie im Studium gesteckt hat, und da war noch sehr viel mehr Optimismus als heute spürbar. Obwohl jetzt auch eine Zeit der Wirtschaftskrise war, aber ich fand, da war auch mehr Tech-Optimismus da, was digitale Plattformen versprochen haben. Das digitale Dorf, wir kommen alle irgendwie zusammen und wir können alle miteinander uns austauschen. Und diese Arbeitswelt, die wird zu unserem Spielplatz. Und dann fingen alle an mit den Kickertischen und den Obstkörben, was dann schnell zu einem Klischee wurde, was heute niemand mehr irgendwie vom Hocker haut. Aber ja, ich glaube, das war ehrlich. Ich glaube, bei vielen Leuten, das war ehrlich, diese Suche nach Purpose, nach Zweck, nach Orientierung. Und jetzt so 10, 15 Jahre später, glaube ich, hat sich das schon auch drastisch verändert. Also wir würden ja heute nicht mehr dieselben Diskussionen führen, die wir auch schon vor 5 Jahren zu Purpose, Arbeitswelt und Sinnstiftung geführt haben.
Das stimmt. Also es gab wie so eine kleine Aufbruchstimmung. Wir gestalten jetzt die Arbeitswelt neu. Wir haben jetzt endlich die digitalen Tools, um vernetzt zusammenzuarbeiten. Und dann irgendwann gab es so eine Ernüchterung. Okay. Und eigentlich spricht man heute gar nicht mehr so viel über Aufbruchstimmung. Ne? Das ist eher, wie kommen wir aus der Krise?
Es ist vor allem das. Und es ist viel mit Angst und mit Zweifel behaftet. Ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, diese ganzen Debatten, die wir über die Arbeitswelt führen, die sind ja eingebettet in große Trends und in die großen Entwicklungen. Und ich glaube, ein Punkt, der extrem beigetragen hat, dass sich die Stimmung verändert hat, ist die Skepsis in Großkonzerne, in digitale Großkonzerne. Mark Zuckerberg wurde vor 15 Jahren gefeiert als dieser dynamische junge Start-up-Typ, der irgendwie die Art, wie wir kommunizieren, revolutioniert haben. Ein paar Jahre später sah das schon komplett anders aus. Und Facebook oder der Meta-Konzern sind ja mittlerweile wegen sehr vieler Dinge auch in der Kritik. Und diese Entrüstung, diese Enttäuschung, was mit Tech-Konzernen passiert ist, ist, glaube ich, ein großer Faktor. Und der zweite Faktor ist, die Wirtschaft ist infolge von Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise auch echt in Stocken geraten. Und der Fokus verschiebt sich eher so in Richtung, wie können wir überlebensfähig bleiben? Wie können wir kompetitiver werden? Und es sind andere Fragen, die die Stimmung dominieren.
Was aber immer schon die Frage ist, ist, wie gestalten wir Transformation? Eins deiner großen Themen. Aber das ist ja auch ein sehr hartes, dickes Brett, das man da bohrt. Also was hast du denn über Transformation gelernt, seit du mit Unternehmen arbeitest? Mal fernab der Poesiealbumsprüche.
Also leider ist Transformation für viele Betriebe und Beschäftigte ein Begriff, der negativ ist. Transformation entsteht selten aus Weitsicht, sondern tendenziell eher, weil etwas sich verändern muss, weil vielleicht alte Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Das sieht man in der Industrie extrem. Gerade die energieintensiven Industrien kommen da schon auch unter Druck, und Zulieferindustrie, alles was, also viele KMU in den letzten Jahren merken, da die alten Modelle funktionieren einfach nicht mehr, so wie sie früher funktioniert haben, und da muss man überlegen, wie man es besser machen kann. Und das bedeutet oft, man muss vielleicht auch effizienter werden, man muss intelligenter werden, man muss neue Wege beschreiten. Und Transformation bedeutet für mich vor allem dieses, wie finden wir die neuen Wege und wie gehen wir sie denn auch zusammen als Betrieb? von den Beschäftigten, wie kann man die upskillen, welche Rolle kann Weiterbildung spielen, welche Rolle kann Technologie spielen, welche Rolle kann Vernetzung spielen, auch im ländlichen Raum, wenn Unternehmen sich vielleicht zusammenschließen. Aber es ist oft eher etwas, das mit Schmerzen verbunden ist und was für viele Beschäftigte und für viele Führungskräfte einfach nicht geil ist.
Nee, es lohnt sich erstmal nicht kurzfristig, ne? Es ist erstmal mehr Aufwand.
Ja, es ist mehr Aufwand und du siehst halt die Effekte auch nicht so schnell und es ist unbequem, weil man auch Gewohntes loslassen muss und diese neuen Gewohnheiten zu schaffen. Also Transformation ist ja ganz viel neue Gewohnheiten schaffen, neue Prozesse identifizieren. Das fühlt sich künstlich an. Du hast auch immer irgendwie einen Teil der Belegschaft, die sich fragen, was soll das überhaupt? Was sollen diese...
Hast du immer, ne? Ja, egal, was du machst.
Also du kannst immer von 20% Hart und Kern ausgehen, die eigentlich keinen Bock auf Veränderungen haben. Ich würde sagen, du hast dann immer so 10%, die super offen sind für Neues, für Innovation und irgendwie so die 70% in der Mitte. Und du willst ja vor allem die 70% in der Mitte noch irgendwie überzeugen, dass Veränderungen nicht per se was Schlechtes ist und versuchen, dass die 20%, die tendenziell eher verhärtetere Positionen haben, dass sie zumindest okay mit dem Prozess sind, dass sie es nicht aktiv blockieren.
Ja, und da kommt es ja natürlich auch darauf an, wie erzählt man diese Change-Story? Welches Narrativ hat man eigentlich? Ich habe ja auch den Eindruck, viele haben gar keins, zumindest ist keins erkennbar. Was sind so deine Erfahrungen? Wie gelingt eine gute Change-Kommunikation? Wo und wann setzt die an?
Sie setzt frühzeitig schon transparent mit konkreten Beispielen an. Also ich beobachte das jetzt sehr stark bei dem Thema KI-Transformation und Integration von KI. Das macht viele Leute nervös. Viele Beschäftigte glauben dann, dass sie vielleicht ihren Job verlieren oder dass sie weniger wertgeschätzt werden. Aber gleichzeitig ist es ja so paradox, dass sehr viele Leute auch Schatten-KI auf dem privaten Smartphone vielleicht nutzen. Dann ist die App dann auf dem privaten Smartphone und man nutzt die irgendwie. Aber sobald dann auf betrieblicher Ebene etwas ausgerollt werden soll, führt das erstmal zu Ängsten. Und die Veränderungen führen immer zu Ängsten. Und ich sehe es halt ziemlich oft, dass Führungskräfte unterschätzen, wie hoch diese Angstdynamik ist. Und eine gute Change-Kommunikation nimmt das, also antizipiert das die Dynamik halt eben sein wird, kommuniziert dann aber auch klar, was eigentlich der Mehrwert ist, was das konkrete Beispiel ist, warum es den Leuten auch nutzen soll und wie an sie mitgedacht wird, wie sie sich verändern können, was für Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Es ist ein relativ komplexer Prozess, also Change ist nicht leicht. Jeder, der glaubt irgendwie, man braucht kein richtiges Change Management, wird ein paar Monate später verwundert sein, warum die Stimmung schlecht ist im eigenen Betrieb.
Also gibt's ja dann auch so diejenigen, die sagen, naja, wir können eh nicht alle mitnehmen, wir müssen das jetzt durchziehen. Und die anderen sagen, wir müssen versuchen, mit allen zu reden. Was wäre denn dein Ansatz? Wie sieht auch vielleicht deine tägliche Arbeit aus, wenn du mit Unternehmen arbeitest? Also man kann es natürlich nicht allen recht machen. Das ist ja, glaube ich, auch vollkommen klar. Man braucht einen Kurs. Trotzdem den einfach nur hart durchzuziehen, führt im schlimmsten Fall genau dazu, was du gerade dargestellt hast. Gerüchteküche etc.
Also meine Empfehlung ist, viel Beteiligungsformate zu machen. Also niedrigschwellige Beteiligungsformate an den Standorten. Und wenn das dann auch bedeutet, dass man vielleicht in einem intensiven Prozess dann jeden Freitag Mittag sich zusammensetzt oder vielleicht ein digitales Format macht oder eine offene FAQ-Stunde macht, dass man wirklich auch sammelt, was sind eigentlich die Fragen, wo möchten sich die Leute vielleicht auch einbringen. Ich glaube, was sehr oft unterschätzt wird, ist, dass es Leute gibt, die sich einbringen möchten, die auch Bock haben, irgendwie Teil von Gestaltung zu werden. Und die werden halt selten gefragt, wenn sie nicht die richtige Position haben. Und auch so bei den Beteiligungsideen ist die Frage zu gucken, wo sind denn diese Energizer-Charaktere innerhalb von Betrieben? Was man nämlich aus der Forschung weiß, zum Beispiel bei dem Thema Weiterbildungslotsen, es hilft, wenn man Leute innerhalb der Belegschaft hat, die jetzt vielleicht keine Führungsposition haben, die so ein bisschen diese Lotsenfunktion, diese Erklärbärfunktion niedrigschwellig auf gleicher Hierarchiestufe übernehmen können. Und sowas kann da schon auch die Stimmung drehen.
Also die Change Agents oder die Guides oder die Multiplikatoren, da gab es ja auch viele Bezeichnungen dafür. Es ist auch ehrlich gesagt schon eine Weile her, dass wir auch hier im Podcast drüber gesprochen haben. Aber so vor gut 5 bis 10 Jahren, da ging es ja viel um digitale Transformation und da war viel die Rede davon. Und da gab es dann auch große Unternehmen, die darüber gesprochen haben auf Konferenzen. Das habe ich jetzt zuletzt gar nicht mehr so viel gehört. Dabei ist es so, wie du sagst, total wichtig nach wie vor.
Genau, also ich glaube, einfach im aktuellen Tagesgeschäft ist das Thema so ein bisschen nach hinten gefallen. Also die Beschäftigten sind aktuell nicht mehr so stark im Fokus, was Möglichkeiten mit Beschäftigten betrifft, sondern das Narrativ ist momentan ja ein sehr viel negativeres. Es geht ja vor allem um, wir müssen mehr arbeiten und wir müssen wieder mehr ins Büro kommen. Also da ist ja schon eine sehr andere Haltung als noch vor ein paar Jahren, wo man dachte, unsere Beschäftigten sind unsere Ressource und wir gestalten gemeinsam etwas. Wir gehen gerade durch Saniererzeiten.
Ja.
Und das merkt man. Ich würde trotzdem immer die Flagge dafür hochhalten, gerade jetzt sich zu überlegen, wie man die Leute mitnehmen kann. Das KI-Thema das wird uns alle so mitreißen in den nächsten Jahren, wenn das nicht schon geschehen ist. Da muss man die Leute vorbereiten. Man muss die Betriebe für vorbereiten. Das bedeutet dann nicht, dass alle die krassen KI-Expertinnen und Experten werden, aber sich die Skills aneignen, die notwendig sind, um diese Veränderung selber positiv zu gestalten.
Ja, es ist eben nicht nur ein CRM-Tool, das man sich vielleicht irgendwann später nochmal anschaut, sondern bei KI ist ja eher die Frage, wie und nicht ob.
Ja. Auf jeden Fall. Und vor allem, was mir jetzt auch auffällt in letzter Zeit, ist, dass so eine komische Dynamik entsteht. Einerseits ist das Weiterbildungsgeschehen in vielen Betrieben nicht super hoch, wenn es um KI geht. Aber man merkt, ab und zu ploppt das schon in Stellenausschreibungen auf, dass bei Neueinstellungen KI-Skills vorausgesetzt werden oder zumindest positiv bewertet werden, wenn sie vorhanden sind. Und es ist irgendwie so eine paradoxe Situation für viele Beschäftigte, dass wir eigentlich keine super spezifischen und zertifizierten Weiterbildungsangebote bisher in der KI-Landschaft haben, aber eigentlich Anwendungswissen schon da sein soll. Und ich befürchte, das geht immer mehr in diese Richtung in absehbarer Zeit. Ja.
Du begleitest ja auch Verwaltungen und manchmal wird ja so getan, als ob da vergleichsweise wenig Transformation oder auch Innovation möglich ist, weil ja das System schuld ist. Das kenne ich auch aus der Schule, aus dem Bildungsthema. Aber auch dort gibt es immer wieder Schulen, die zeigen, ja klar geht was. Wenn die Führungskräfte Bock haben, also oft ist es dann auch die Schulleitung, die Bock hat. Und dann wird mit einmal auch innerhalb des Rahmens ganz viel möglich. Welche Erfahrungen machst du, was gute Transformationsgeschichten angeht, auch in der Verwaltung?
Also ich arbeite auch viel mit Ministerien zusammen und man sieht natürlich, wie überall sieht man die Bandbreite auch in Ministerien. Aber mir fallen positive Beispiele von wirklich aktiver KI-Nutzung auch innerhalb der Verwaltung ein. Von einer Offenheit und von einer grundsätzlichen Neugier für das, was es eigentlich bringt. Also ich meine, in den Beratungsprojekten bin ich ja auch oft erklärbar gerade für diese Themen und da ist schon an vielen Orten ist angekommen, hier tut sich etwas und wir versuchen, das irgendwie selber gut zu gestalten. Ich saß auch mal bei einem Termin und der Abteilungsleiter hat ChatGPT auf seinem Smartphone rausgeholt und mir dann irgendwie gezeigt, wie er das halt benutzt. Und man darf halt nicht vergessen, es gibt Leute auch in der öffentlichen Verwaltung, die gerade versuchen, Dinge nach vorne zu bringen. Sie haben andere Rahmenbedingungen, was Budgets zum Beispiel betrifft, was Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit betrifft. Aber es gibt diese Leute. Und ich finde halt, das Problem dieser Welt ist, dass sie keine so super sichtbare Lobby haben. Also es gibt sehr wenige sichtbare Menschen aus der öffentlichen Verwaltung, die demonstrieren, wie sie mit einem pragmatischen, aber mit einem positiven Ansatz nach vorne gehen. Das ist schade.
Aber woran liegt das? Ich meine, die Menschen gibt's ja. Die drängen sich vielleicht nur nicht in den Vordergrund.
Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema mit wer sich nach vorne drängt und wer sich nach außen darstellt. Also die öffentliche Verwaltung hat so gesehen keinen Druck, sich als super agil und super schnell jetzt darstellen zu müssen. Die öffentliche Verwaltung hat kein Produkt, das sie so gesehen verkauft. Sie ist aber zunehmend in dem Druck, dass sie ihre Dienstleistung verbessern muss. Und das ist aber trotzdem nichts, was jetzt sofort passieren muss. Und es wird ja auch oft ausgelagert. Also ich finde, man tut schon relativ viel. Ich finde, man hat in den letzten Jahren viel Geld auch investiert, damit digitale Dienstleistungen in der öffentlichen Verwaltung sichtbarer werden, mehr angenommen werden, prominenter werden. Ich in Berlin, ich nutze auch für bestimmte Dienstleistungen das Online-Portal, was es gibt, und versuche da möglichst viel mit meinem digital aktivierten Perso zu machen. Da muss ich auch sagen, das Problem sind halt auch oft die Nutzerinnen und Nutzer, nicht nur die öffentliche Verwaltung.
Gibt ja auch dann diese Smart City Programme. Wir sind ja übrigens auch hier in Rostock eine Smart City. Wir nehmen auch an diesem Programm teil. Bei uns ist das gebrandet unter Smile City Rostock, was ich auch ganz schön fand, weil man gesagt hat, also wir wollen das gar nicht so sehr nur auf Technologie münzen, sondern wir wollen einfach das Leben verbessern und erleichtern. Also wiederum vom Endnutzer her gedacht.
Wie sieht das denn bei euch aus? Erzähl mal.
Naja, da gibt's dann so verschiedene Projekte im öffentlichen Raum. Es gibt eine große App, an der schon länger gearbeitet wird. Es wird über ein Portal informiert, über Social Media wird informiert. Es gibt auch Beteiligungsformate. Es gibt zum Beispiel so ein Co-Gardening-Projekt, wo man dann auch mit diversen Tools schaut, wie man irgendwie den Boden bearbeitet und misst. Dann gibt's im Stadthafen bei uns so eine neue Aufenthaltsarea, die irgendwie mit Technologie ermöglicht wird. Das ist ja am Ende die Infrastruktur, die überall durchgeht, die Technologie. Aber zu sagen, wir gemeinsam wollen unsere Stadt verbessern, das fand ich eben einen schönen Einsatz und Ansatz. Und dafür brauchen wir Technologie, dafür nutzen wir diese Chancen. Weil wenn man nur über die Technologie redet, dann wird es ja schwer, ne?
Ja, und ich glaube, das, was du gerade über Smart City erklärt hast, kann man halt auch auf Betriebe super nutzen oder adaptieren. Dass man sagt, ja, wir gemeinsam wollen etwas hier besser machen oder schöner gestalten. Ja. Aber wenn man nur über die Technologie redet, dann rücken halt die einzelnen Beschäftigten aus dem Fokus. Und es geht ja immer am Ende um Menschen. Am Ende das Wirtschaftssystem, die Betriebe, alle Ökosysteme, in denen wir uns bewegen, funktionieren halt mit Menschen. Und ja. das darf man halt nicht aus dem Blick verlieren.
Du hast die Neugier angesprochen. Welche Möglichkeiten haben wir, Neugier auch zu wecken bei Mitarbeitenden in Organisationen?
Meine Erfahrung ist, wenn man selber in der Position ist, dass man etwas Neues versucht, gerade umzusetzen oder etwas Neues versucht, in Organisationen zu tragen. Jetzt neue Methoden oder neue Systeme, frühzeitig Beispiele zeigen. Also nur so als Beispiel bei uns im Team, also wo ich arbeite, gar nicht aus dem Beratungskontext. Wir haben uns das vor längerer Zeit, so vor anderthalb, zwei Jahren, haben wir gesagt, wir machen in zweiwöchigen Abständen Tech-Hacks. Und wir erzählen uns gegenseitig unsere Erfahrungen mit unterschiedlichen KI-Tools und wie wir das nutzen. Und warum das cool ist oder warum das nicht cool ist oder wo wir noch vielleicht Probleme identifizieren, wo wir sagen, das System ist doch nicht zuverlässig. Und ich finde dieses sich gegenseitig auf dieser Ebene zeigen, was es so alles gibt, wie man es nutzen kann, was der konkrete, spezifische Anwendungsfall ist, das hat dazu geführt, dass die Berührungsängste auch runtergegangen sind und dass da irgendwie so eine Natürlichkeit mit dem Experimentieren da ist.
Ja.
Und das wird ja auch oft dann in Betrieben versucht auch zu machen, dass man so diese Hemmschwelle einfach runtersetzt, dass man selber bei neuen Dingen oft Anfänger oder Anfängerin ist. Und man hat dann keine Ahnung. Und dann tapst man da so ein bisschen wie ein kleines Kind und versucht, die Dinge neu zu erkunden. Und wenn man einen sanktionsfreien Raum hat, um genau da dieses Tapsen auch zu tun, glaube ich, gibt ja das was Gutes. Es gibt ja ein gutes Gefühl am Ende.
Ja, da bin ich ganz dabei. Experimentierfreude vielleicht sogar. Aber dafür braucht's Zeit. Ich weiß, dass ich hier ganz am Anfang, das war so 2018, 19, mit Sebastian Kolberg von Bayer damals gesprochen habe, der auch gesagt hat, wir müssen unseren Leuten Zeit geben, damit die lernen. Also ging es um Learning. Corporate Learning war so ein großes Thema. Und da haben aber andere Unternehmen gesagt, nee, das müssen die dann halt irgendwie zu Hause oder wo auch immer machen. Ich glaube, man muss halt den Leuten wirklich diese Zeit geben, damit die sich damit beschäftigen. Manchmal wird die Zeit eben nicht gegeben, weil gesagt wird, naja, wer weiß, was die da machen. Also ist es am Ende auch ein Vertrauensthema.
Es ist ein super Vertrauensthema. Also ich habe auch letztens tatsächlich mit dem Unternehmen gesprochen, das jetzt einige auch Qualifizierungsmaßnahmen in den letzten Monaten gemacht hat und wo Leute sich auch wegbeworben haben. Ich meine, das passiert dann halt auch. Muss man auch so realistisch sein. Ich glaube allerdings, dass es nicht der Standardfall ist. Also die Befürchtung, dass wenn man Leute jetzt zusätzlich befähigt, dass die dann gehen. Vielleicht liegt da das Problem in der Organisation woanders, wenn das halt so der erste Impuls ist. Anstatt dass man denkt so, ah cool, ich ziehe dann hier meine Führungskräfte hoch zu irgendwie neuen Spezialisten, dann erkunden wir neue Geschäftsfelder oder entwickeln zusammen was, dass man sich denkt so, naja, dann sind die schnell weg. Vielleicht habt ihr ein Thema im Betrieb dann.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört, als ich nochmal diese Grundidee von New Work mal vorgestellt habe auf einem Vortrag in einem Unternehmen, also mit der berühmten Frage, was will ich wirklich, wirklich tun? Und da hieß es dann aber, also Moment, wenn die Leute sich das jetzt wirklich fragen, was ist denn, wenn die jetzt alle abhauen wollen, so nach dem Motto. Aber wenn sie das tun wollen, dann gibt's ja auch ein Problem, was man sich mal ansehen sollte, ne? Warum würden die dann gehen wollen, ne?
Ja, das denke ich mir halt auch. Also ich glaube auch viele Unternehmen sind gar nicht, also beziehungsweise viele Führungskräfte unterschätzen, wie viel sie ihren Beschäftigten eigentlich geben können mit relativ kleinen Veränderungen. Das sind marginale Freiräume teilweise, die den Unterschied machen können. Das bedeutet dann also bei der New Work-Frage, bedeutet es ja teilweise, dass jemand sagt, ich möchte etwas Aufgabe X machen, ich möchte mir dafür den Hut aufsetzen und dann lässt du die Leute das halt machen. Also es ist ja dann nichts Negatives. Im Gegenteil, da entstehen ja auch neue Ideen innerhalb des Unternehmens.
Eine Potenzialentfaltung, da sind wir auch schon wieder bei den ursprünglichen Gedanken. Du kennst das alles, das, wo auch New Work herkommt, dieses Ursprüngliche, was der Philosoph Friedrich Bergmann mal aufgeschrieben hat. Glaubst du, das hat noch eine Relevanz heute in der Sanierungszeit? Und wenn ja, wie viel können wir davon noch gebrauchen und einsetzen?
Also mein erster Impuls war jetzt tatsächlich zu denken, eigentlich ist das gerade ad acta gelegt. Eigentlich sind, also das vor allem mit dem Wording New Work, da begeisterst du, glaube ich, niemanden damit. Das ist jetzt so ein bisschen verbrannt, beziehungsweise auch vielleicht overused, weil auch eine Zeit lang sind ja sehr viele Leute mit dem New Work Thema auch rumgelaufen und da war plötzlich alles New Work. Ich glaube, da ist jetzt definitiv so eine Sättigung auch erreicht. Ich glaube, die Grundprinzipien von New Work, auch diese Menschenzentrierung, die es ja sehr, sehr stark bei New Work gibt und auch diese Profilerweiterung, dass wir halt nicht nur in unseren kleinen maschinenhaften Tätigkeiten funktionieren als Menschen, sondern auch andere Motivatoren, Impulse und Potenziale entfalten möchten. Ich glaube, das wird relevant, ist bereits jetzt auch relevant, gerade weil so viel Transformation stattfindet, aber es findet in einem anderen Rahmen gerade statt. Ne, also Transformation, diese Veränderungsprozesse innerhalb von Betrieben, die müssen ja am Ende auch mit den Beschäftigten klappen und man nennt das dann anders. Was, glaube ich, gerade passiert, was ich sehe, ist ein Pragmatismus und weniger utopische Sprache.
Leistung.
Aber diejenigen, die Leistung, vielleicht ist das mehr ein Thema, aber auch einfach so eine pragmatische Einordnung von Veränderungspotenziale nützen uns allen etwas. Wir haben ein Interesse an dir als Mitarbeiterin, Mitarbeiter und deswegen gestatten wir dir Freiräume, aber nicht aus utopischen Gedanken heraus.
Also gefühlt ist der Mensch wieder etwas in den Hintergrund geraten und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist jetzt wieder ganz, ganz wichtig mit Skills und mit Veränderungsbereitschaft und mit natürlich Performance vor allen Dingen. Glaubst du, dass wir aus dieser Sanierungsphase rauskommen werden und uns dann doch wieder mehr der Frage widmen, wie wir menschzentriert arbeiten können?
Würde ich erwarten. Das wird allerdings nur passieren, wenn sich die Wirtschaft auch wieder entspannt. Also momentan, es ist einfach bei, ob das jetzt Verbände sind, mit denen man spricht, ob das Ministerien sind, ob das jetzt Betriebe sind, die Stimmung ist halt einfach noch relativ negativ geprägt. Da gibt es jetzt so ein paar Zeichen, dass es auch wieder besser werden könnte. Ich frage mich auch, wann in Deutschland der Produktionseffekt von KI auch messbar sein wird. Man sieht jetzt zum allerersten Mal auch wirklich messbare Veränderungen in den USA. Aber die USA sind da auch noch eine Ecke weiter als wir, was Anwendung und Offenheit und das Testen einfach betrifft. Meine Hoffnung wäre, dass wir so in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres so ein bisschen wieder eine Veränderung haben, wo es nicht nur ums Sanieren geht. könnte aber auch tatsächlich sich noch ein bisschen länger ziehen.
Was schaust du dir denn an, um auch auf dem Laufenden zu bleiben? Hast du interessante Newsletter, die du abonniert hast? Du schreibst ja auch selbst ein, aber was liest du? Welche Podcasts hörst du, um einfach zu diesem ganzen großen Thema Zukunft der Arbeit so up to date zu sein?
Podcast Decoder. Ich bin ziemlich großer Holger Schmidt-Fan, der auch für die FAZ die Digitalthemen bearbeitet und auch auf LinkedIn ziemlich viel postet. Als Grundlagen-Podcast sozusagen zum Thema KI mag ich auch den Podcast In Machines We Trust. Da sind ganz viele praktische Beispiele von CV-Auswertung und überhaupt Sicherheitssystemen. Was hat das mit mir selber zu tun? Sowas mache ich ganz gern und das ist noch ein bisschen meinem Beruf geschuldet. Ich lese tatsächlich ziemlich viele Forschungspaper. Ja. Das ist halt Teil meines Jobs. Ich lese die aktuellen Studien zu Produktivität. Gerade alles, was aus den USA publiziert wird, jetzt zu Veränderungen von Produktivität. Ist das überhaupt ein Thema? Ist es kein Thema? Also Stanford, MIT, da National Bureau of Economic Research, die publizieren halt alle paar Monate neue Studien und qua Arbeitsdefinition habe ich ein großes Notebook LM mit aktuellen Studien mir zusammen getackert und versuche da up to date zu bleiben.
Hörst du dann den Podcast zum Paper?
Habe ich auch schon gemacht. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich chatte lieber. Ich mag es gar nicht so sehr, KI-Audio-Zusammenfassungen zu hören, aber ich chatte sehr gerne mit meinem Notebook.
Also wer das noch nicht ausprobiert hat, das kann man auf jeden Fall mal machen. Notebook LM ermöglicht einem verschiedene Zusammenfassungen, sogar Audio-Gespräche, also KI-Podcasts. Video, genau. Also die Frage ist aber, wie bewältigt man das? Ne? Manchmal ist es ja auch nach wie vor gut, ein richtiges Buch zu lesen, um da richtig mal einen Deep Dive zu machen in dein Thema. Wir sind ja immer versucht, überall so ein bisschen, ne, die Überschriften und haben überall so ein bisschen Ahnung, aber in ein Thema so richtig tief reinzugehen, da muss man sich eben auch ein bisschen mehr Zeit nehmen.
Ja, also ich meine, ich hab halt auch die relativ entspannte Situation. Mein Partner und ich, wir haben noch keine Kinder. Dementsprechend ist dann so Samstagvormittag mit Buch. Das mache ich ganz gerne. Und dann ist das für mich so die Zeit für Deep Dives. So Vormittage am Wochenende.
Du hast schon Produktivität angesprochen. Was hilft dir denn, produktiv zu sein? Hast du irgendwelche Hacks?
Ruhe. Also ich bin überhaupt kein Fan von den vielen Ablenkungen, die man im digitalen Arbeiten bekommt. Also ich mache mich dann auch auf nicht verfügbar für mehrere Stunden, wenn ich weiß, ich muss jetzt ins Denken kommen. Und auch tatsächlich, wenn ich bestimmte Dinge sinnvoll durchdenken möchte, habe ich für mich eine No-KI-Regel in meinem Arbeitsprozess ab einem gewissen Punkt. Ruhe und Dinge selber durchdenken, Dinge selber schreiben. Ja.
Wie ist das mit der No-KI-Regel?
Ich mache viele Vorarbeiten mit KI, also ich bin ein sehr großer KI-Fan, durch und durch. Wie gesagt, für alles, was so Research und Sparring von Konzeptideen und unterschiedliche Sammlungen von, was gibt es an Benchmarks, was gibt es an Beispielen. Ich mache mir für Projekte super gern KI-Sammlungen, arbeite auch mit Cloud Projects und versuche dann einfach möglichst viel zusammenzuballern und mir eine Übersicht zu verschaffen. Aber ich habe festgestellt, wenn ich die Argumentation selber nicht durchdekliniert habe, wenn ich selber nicht mir überlegt habe, was sind auch die Implikationen von meinen Handlungsempfehlungen, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Ich fühle mich damit nicht wohl.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Also wirklich dieser Prozess, ich schreibe auch meine Newsletter komplett ohne KI. Ich mache die Vorarbeit und die Preparation, die Quellensuche super gern mit KI. Aber ich muss das irgendwie durchdenken und dann habe ich lieber irgendwie einen Tippfehler oder vergesse mal ein Wort im Zweifel. Aber für meine persönliche Weiterentwicklung und auch so für meine Beratungskompetenz, ich brauche das einfach. Ich brauche das selber durchzudenken.
Ja, finde ich auch. Schreiben ist Denken, ne? Und wenn wir schreiben, delegieren, dann delegieren wir schlimmstenfalls das Denken auch ein bisschen mit. Den Newsletter, den tun wir auf jeden Fall in die Shownotes und natürlich auch dein LinkedIn. Du schreibst da ja immer wieder über die aktuellen Themen. Das finde ich sehr wertvoll, weil es, wie gesagt, gebackt ist von den ganzen aktuellen Studien. Die schaut sich auch nicht jeder an. Du nimmst dir die Zeit. Schön, dass du heute da warst. Hast du noch abschließende Worte? Vielleicht hören auch Leute zu aus Unternehmen, die sich gerade fragen, wie kommen wir jetzt aus dieser Krise raus? Wie bewältigen wir unsere Veränderungsprozesse? Hast du da noch etwas, was vielleicht Mut macht?
Allianzen schmieden oder Banden bilden wäre vielleicht hier so mein Tipp, weil ich glaube, was sehr viele Unternehmen nach wie vor nicht wissen, ist, wie viele Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und Finanzierungsmöglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, um sich Bildungsprogramme innerhalb von Betrieben zu finanzieren. Es gibt Möglichkeiten, um sich digitale Innovationen kofinanzieren zu lassen. Da ist sehr, sehr viel, was verfügbar ist. Wir haben in Deutschland ein unfassbar wertvolles Ökosystem an Akteuren, die Expertise haben, von Kammern über Verbänden, über Trägern. Also man sollte schon auch wirklich gucken, was innerhalb des eigenen Kontexts möglich ist und verfügbar ist. Das wird für einige eine Überraschung sein, wie viel auch an Support da ist. Das ist immer wieder etwas, was ich unfassbar bestärkend finde. Es gibt Leute, die einem auch wirklich Support geben können hier.
Cool, ja. Schön. Magst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat, das du zuletzt gelesen hast?
Ich muss kurz überlegen, wie es auf Deutsch heißt. Das Ethan Mollick Book. Warte mal.
Liest du auf Englisch dann?
Ja. Ethan Mollick, Leben und Arbeiten mit künstlicher Intelligenz. Sehr einfacher Titel. Fand ich gerade in dieser Zeit, als ChatGPT halt immer weiterentwickelt wurde, super hilfreich, um einen realistischen Ansatz dafür zu bekommen, wie kommt man denn jetzt selber in diese Kompetenz rein? Wie wird man denn gut mit KI? Ja. Und er gibt dann ziemlich niedrigschwellige praktische Tipps dazu, was Anwendungsfälle betrifft und wie man da auch als Nicht-Coder oder Nicht-Techie reinkommt. Mir hat das super viel geholfen.
Cool. Danke für den Tipp. Schön, dass du da warst. Dir weiterhin viel Erfolg, alles Gute, viel Spaß natürlich bei der Arbeit und schaut euch das mal an, folgt der Alice und danke, dass du da warst.
Vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Danke dir, bis bald. Ciao.